Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Wir behandeln hier in dieser Vorlesung inverse Probleme. Das heißt, anstatt aus der Ursache auf die Wirkung zu schließen, probieren wir hier in dieser Vorlesung von der Wirkung auf die Ursache zu schließen. Wenn Sie zum Beispiel gemessen haben, wie Röntgenstrahlen durch einen Menschen hindurchgegangen sind, möchten wir daraus herausfinden, wie der Mensch im Inneren aussieht für die Computertomographie. Das umgekehrte Problem, das, was wir dann typischerweise direktes Problem nennen, ja, das werden wir mal als dasjenige bezeichnen, wir werden immer dasjenige Problem als das direkte bezeichnen, was das einfachere ist. Das einfachere Problem ist, wenn Sie schon wissen, wie der Mensch im Inneren aussieht, wenn Sie ein Werkstück selber gebastelt haben, können Sie berechnen, simulieren, wie Röntgenstrahlen durchgehen sollten. Das schwierige Problem ist, wie ist es umgekehrt, wenn Sie wissen, wie der Röntgenstrahl durchgegangen ist, wie sieht das Werkstück oder der Mensch dann im Inneren aus? Oder Sie haben irgendwo eine gestörte Abbildung, zum Beispiel mit einer schlechten Kamera ein Bild aufgenommen, dann können Sie modellieren, wie die schlechte Kamera die Bilder aufnimmt, letztlich zum Beispiel, indem Sie mit der schlechten Kamera ganz viele Bilder von einzelnen Pixeln nehmen, dann wissen Sie, wie diese schlechte Kamera aus einem scharfen Pixel irgendwie ein verwaschenes Bild macht. Die Frage ist, wie kriegen Sie es zurückgerechnet? Also können Sie in Software diese schlechte Kamera ausgleichen, indem Sie sagen, hier ist das Bild der schlechten Kamera. Welches gute, scharfe Bild wurde denn von dieser schlechten Kamera aufgenommen? Und diese inversen Probleme, die wir behandeln werden, die werden wir behandeln für solche Probleme, wo besondere Schwierigkeiten auftreten. Und das heißt, wir werden sogenannte schlecht gestellte inverse Probleme behandeln. Dahinter kann das Problem stecken, das werden wir kurz streifen zumindest, wie man das mathematisch dann macht, dass die Probleme vielleicht gar nicht lösbar sind oder dass gar keine Lösung existiert. Das sind beides Dinge, die in der Praxis vorkommen, aber eher was mit der mathematischen Formulierung zu tun haben. Denn wenn Sie den Patienten haben, dann existiert ja eine Lösung, die wie die Röntgenstrahlen durchgegangen sind. Also wenn die Mathematik sagt, es existiert keine Lösung, kann das nur daran liegen, dass Sie irgendwie Messfehlern auf dem Röntgenstrahlen haben oder so etwas. Die Lösung muss auch eindeutig sein. Wenn sie das nicht ist, dann können Sie mit Ihrem Verfahren das gar nicht ausrechnen. Also wenn Sie probieren, sich irgendwie ein schlecht aufgelöstes Fernsehbild zu nehmen und sich aus dem schlecht aufgelösten Fernsehbild hochzurechnen, wie sieht das zugehörige 4K-Bild aus, dann haben Sie einfach die Information nicht mehr in dem schlecht aufgelösten Fernsehbild drin. Das heißt, dann können Sie zwar irgendetwas berechnen, aber Sie haben keine Chance, auf die wahre Lösung zu kommen. Das heißt, Eindeutigkeit brauchen wir typischerweise aus der Aufgabenstellung heraus. Wenn Sie gar nicht genug Röntgenstrahlen durch den Menschen durchgeschickt haben, um ihn zurückzurechnen, dann können Sie da auch mit Mathematik natürlich nicht viel machen. Und der dritte große Punkt, der Probleme macht bei inversen Problemen, das ist das, wo sich fast die komplette Vorlesung drum drehen wird, ist die sogenannte Schlechtgestelltheit, die Instabilität, dass nämlich bei dem inversen Problem kleine Änderungen in den Daten eine riesige Auswirkung auf die Rekonstruktion haben können. Das heißt, dass Sie eine Unstetigkeit haben, eine Unstabilität zwischen dem, was Sie reinstecken in Ihr Computerprogramm und dem, was rauskommt. Und das sieht auf den ersten Blick so aus, als kann man diese Probleme dann gar nicht behandeln, weil ein bisschen Messfehler haben Sie immer. Also wenn Ihnen ein bisschen Messfehler schon alles kaputt macht, dann haben Sie auch gar keine Chance, da am Ende doch ein stabiles Resultat zu erzielen. Und tatsächlich, aber Sie wissen, es gibt Computertomographen in Krankenhäusern, es gab einen Nobelpreis dafür. Also die Dinger funktionieren offensichtlich in der Welt. Das heißt, es gibt eine Methode, wie man trotz dieser Instabilität stabil zurückrechnen kann. Dafür brauchen wir ein bisschen Theorie, um das ordentlich behandeln zu können. Und die Theorie, die wir dafür brauchen, ist hauptsächlich lineare Funktionalanalysis. Das heißt, wir werden unsere Abbildungen, die in der realen Welt natürlich endlich dimensional sind, Sie haben endlich viele Röntgenstrahlen durch den Patienten geschickt, Sie wollen ein Bild zurückrechnen, was aus endlich vielen Pixeln besteht. In dem Moment, wo das eine lineare Abbildung ist, sind die immer automatisch beschränkte, stetige Abbildungen. Das heißt, Sie haben, sobald Sie irgendwo im Endlichdimensionalen sind, kann Ihnen eine Multiplikation mit einer Matrix einen Fehler immer nur endlich viel verstärken. Allerdings werden wir sehen, bei ganz vielen Problemen ist es so, dass umso mehr Pixel Sie nehmen, umso höher die Dimension wird, umso schlimmer wird diese Fehlerverstärkung. Das heißt, die ist dann vielleicht für ganz wenige Pixel, ist die sowas wie 10 hoch 2, 10 hoch 3. Wenn Sie jetzt auf einmal 100 mal 100 Pixel nehmen, ist die auf einmal 10 hoch 5, 10 hoch 8. Und wenn Sie dann irgendwie auf 1000 mal 1000 Pixel gehen, dann ist es auf einmal 10 hoch 20 Fehlerverstärkung. Das heißt, die Fehlerverstärkung geht gegen unendlich im Limes von immer, immer mehr Pixeln. Und genau das wollen wir aber ja. Wir möchten ja möglichst hoch aufgelöste Bilder haben. Und deswegen wird diese Philosophie von dieser Vorlesung so sein, wir werden die Probleme im Unendlichdimensionalen formulieren. Also wir werden so tun, als könnten wir mit unendlich vielen Pixeln rechnen. Wir werden uns dann überlegen, im Limes dieser unendlich vieler Pixel, ist das Problem tatsächlich so richtig unstetig? Wir haben eine unendliche Fehlerverstärkung. Dann werden wir uns eine Methode überlegen, wie wir mit dieser unendlichen Fehlerverstärkung klarkommen. Und wenn wir die haben, dann wird die auch für hochdimensionale, endlichdimensionale Probleme gut funktionieren. Denn dann, eine Fehlerverstärkung von 10 hoch 10, 10 hoch 20, das ist nicht weit weg davon, dass Sie eine unendliche Fehlerverstärkung haben. Deswegen brauchen wir ein paar Grundbegriffe zu unendlich dimensionalen Vektorräumen. Und ich setze dabei nicht voraus, dass Sie Funktionalanalyse schon gehört haben, sondern nur, dass Sie lineare Algebra kennen, also dass Sie das alles im Endlichdimensionalen kennen, und hole Sie dann an der Stelle ab und mache mit Ihnen so ein paar kleine Grundbegriffe, gerade das, was wir brauchen für die Vorlesung. Kapitel 2, lineare inverse Probleme. Wir werden in der kompletten Vorlesung, das ist ja nur eine zweistündige Vorlesung, werden wir uns überhaupt nur auf lineare Probleme beschränken, aber da gibt es auch schon genug spannende Anwendungen. Also zum Beispiel die Computertomographie ist ein lineares Problem, Ableiten haben wir gesehen, ist instabil, sehen wir heute Nachmittag in der ersten Übung, ist ein lineares Problem. Bildrekonstruktion ist typischerweise ein lineares Problem, wenn Sie annehmen, die Kamera verschmiert ihr eines Pixel um so und so viel, ein anderes Pixel auf eine andere Art und Weise, dann wird die Summe von zwei Pixeln wahrscheinlich gerade die Summe der Überlagerung der beiden verschwommen Bilder werden. Also lineare inverse Probleme gibt es alleine schon eine ganze Menge von guter Anwendung zu, und die nichtlinearen Probleme machen dann nochmal spezielle Zusatzschwierigkeiten. 2.1, einige Grundbegriffe. Ich nehme an, dass Sie wissen, was Hilbert-Räume sind. Wir haben Hilbert-Räume über den reellen Zahlen. Das heißt, wir haben hier Vektorräume über den Körper der reellen Zahlen. Und auf diesen Vektorräumen gibt es ein Skalarprodukt. Dieses Skalarprodukt macht uns automatisch eine Norm. Und bezüglich dieser Norm seien diese Vektorräume vollständig. Das heißt, Cauchy-Folgen sollen konvergieren. Und typischerweise werden hier in der Vorlesung werden das unendlich dimensionale Hilbert-Räume sein. Und Sie kennen wahrscheinlich das Beispiel, Sie kennen hoffentlich das Beispiel L2, die quadratisch integrierbaren Funktionen mit dem Skalarprodukt, dass Sie zwei Funktionen zusammen ins Integral schreiben. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel eines unendlich dimensionalen Hilbert-Raums. Bei den endlichdimensionalen Hilbert-Räumen, das ist der Grund, warum man das so definiert, wenn man dann die Analogie hat zur Geometrie, kennen Sie R hoch n mit der 2-Norm und dem Skalarprodukt immer Vektoreintrag mal Vektoreintrag und aufsummiert, das wäre der normale euklidische Raum. Das ist quasi so die Vorstellung, die man von einem Hilbert-Raum hat, und die große Leistung der im letzten Jahrhundert der Mathematik, das, was letztlich dazu geführt hat, dass Sie die lineare Algebra so hören, wie Sie sie hören. Das ist nämlich im Gegensatz zur Analysis, ist das eine relativ neue Geschichte, dass man das so axiomatisch macht. Das liegt daran, dass man gesehen hat, dass vieles, was man aus der Geometrie kennt, aus dem euklidischen Raum kennt, dass man das auch übertragen kann auf Funktionenräume und dort entsprechend einem auch diese Konzepte nützlich sind. Denken Sie an Dinge wie Orthogonalprojektion, da ist das immer sehr, sehr unmittelbar nützlich. Sie haben eine Orthogonalprojektion, können Sie sich geometrisch vorstellen. Ich kann einen Punkt hier irgendwo auf eine Ebene projizieren, dann habe ich die Bestapproximation von dem Punkt auf der Ebene, die durch den Tisch aufgespannt wird. Und sowas ist in Funktionenräumen natürlich auch super praktisch, wenn Sie sagen, Sie haben einen gewissen Funktionenraum von Dingen, mit denen Sie gut rechnen können. Sie haben etwas anderes, was da nicht drin ist. Nehmen Sie sich eine Orthogonalprojektion auf den einfachen Funktionenraum, dann haben Sie die Funktion, die am nächsten dran liegt, in irgendeiner Norm an der andere an der ursprünglichen Funktion. Also solche geometrischen Konzepte lassen sich damit auf Funktionenräume übertragen. Wir haben reelle Hilbert-Räume mit Skalarprodukten. Die schreiben wir hier in der Vorlesung immer mit runden Klammern, also zwei Elemente zusammen in runden Klammern. Und wenn es aus dem Kontext nicht völlig klar ist, schreibe ich unten dran den Raum, in dem das Skalarprodukt ist. Und dadurch indizierten Normen. Norm X, Norm Y, das seien immer die, die zum Skalarprodukt gehören, also Vektor mit sich selber im Skalarprodukt und dann die Wurzel daraus. Dann zwei, drei, ich sag mal, Erinnerungen ohne Beweis, die Sie wahrscheinlich aus der linearen Algebra kennen. Ansonsten können wir uns die auch Handwaving ganz schnell überlegen, dass das gilt. Wenn Sie eine lineare Abbildung haben von einem Hilbertraum in einen anderen Hilbertraum, Groß A von Groß X nach Groß Y, dann sind äquivalent die Aussage, dass A ist eine stetige Abbildung. Also wenn Sie eine konvergente Folge in x einsetzen in das a, und also xn konvergiert gegen x, dann konvergiert axn gegen ax. Oder Urbilder offener Mengen sind offen, ist beides das gleiche. In Hilbert-Räumen, in normierten Räumen ist diese Topologiestetigkeit dasselbe wie Folgenstetigkeit. Das das erfüllt ist. Ein linearer Operator ist genau dann stetig, wenn er beschränkt ist. Und beschränkt meint man bei linearen Operatoren anders als bei einer Funktion. Bei einer Funktion sagen sie typischerweise, also bei einer Funktion von R nach R, einer nichtlinearen Funktion von R nach R, dann sagen sie typischerweise beschränkt bedeutet, der Graph ist beschränkt, also die Funktionswerte werden nicht beliebig groß. Die wird es bei so einer, also schon bei den trivialsten linearen Abbildungen wie Einheitsmatrix werden die Funktionswerte natürlich unendlich groß. Und was man bei linearen Operatoren verwendet, man den Begriff Beschränktheit in dem Sinne, dass ein C existiert, so dass jeder Vektor, den Sie einsetzen, in A höchstens um C verlängert wird. Das heißt, wenn Sie ein X einsetzen in A, in Ihre lineare Abbildung, stellen Sie sich das ruhig als Matrix auf Vektor im Endlichdimensionalen vor, dass dann eine Konstante existiert, um wie viel dieser Vektor höchstens verlängert wird für alle X in Groß X. Diese Konstante kennen Sie, das taucht auch gleich bei uns noch auf. Die kleinste solche Konstante ist dann das, was man als induzierte Matrixnorm kennenlernt. In der linearen Algebra und in der Numerik brauchen wir die typischerweise auch nochmal. Das kennen Sie wahrscheinlich aus der linearen Algebra, diesen Zusammenhang stetig und beschränkt. Wenn Sie den nicht kennen oder wieder vergessen haben, liegt das daran, dass endlichdimensionale lineare Abbildungen einfach immer beschränkt sind. Also wenn Sie eine Matrix haben zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen, dann ist es völlig klar, dass diese Matrix einen Vektor nicht unendlich verlängern kann. Machen Sie sich zum Beispiel in der Unendlich-Norm klar, also der größte Eintrag, den Sie haben von dem Vektor, der kann schlimmstenfalls an allen Positionen stehen, der größte Eintrag von der Matrix kann schlimmstenfalls an allen Positionen stehen. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass irgendwie der größte Eintrag der Matrix mal größter Eintrag des Vektors genommen werden, das aufsummiert so viele Einträge, wie sie halt in der Matrix haben. Also irgend sowas wie Dimension mal größter Eintrag der Matrix mal größter Eintrag des Vektors gibt ihnen eine Größenbeschränkung für die Unendlichnorm von dem AX, das rauskommt. Alle anderen Normen sind durch Konstante mal Unendlichnorm beschränkt. Das heißt, im Endlichdimensionalen, eine endlichdimensionale Matrix kann ihnen einen Vektor einfach gar nicht unendlich weit verlängern. Das Ganze kann aber passieren, sobald Sie unendlich viele Dimensionen haben. Stellen Sie sich naiv, wenn es tatsächlich rigoros einführen auf einem der Übungsblätter, haben wir einfach eine unendlich große Matrix vor, Diagonalmatrix, schreiben auf die Diagonale 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann wird der erste Einheitsvektor mal 1 genommen, der zweite mal 2, der dritte mal 3 und so weiter. Und dass das Ganze nie aufhört, weil es unendlich dimensional ist, können Sie damit Vektoren haben, die, ja, also werden, gibt es Vektoren, die über jedes C hinaus verlängert werden. Das heißt, diese Beschränktheit ist im Unendlichdimensionalen nicht mehr immer der Fall. Und wenn sie der Fall ist, genau dann ist das Ding auch eine stetige Abbildung. Ansonsten ist es eben auch keine stetige Abbildung. Dass das äquivalent ist, überlegen Sie sich auch ganz schnell, und das haben Sie wahrscheinlich mal gesehen in der linearen Algebra, das überlegen Sie sich ganz schnell, nehmen Sie Folgenstetigkeit, damit ist es am leichtesten nachzuprüfen, und zeigen wir erstmal, wenn das Ding beschränkt ist, dann ist es stetig in der Null, denn wenn Sie eine Folge haben von Vektoren xn, die gegen Null geht, setzen die hier ein, dann folgt daraus, dass axn gegen Null geht, das heißt, wenn sie beschränkt sind, sind sie stetig in der Null. Dann kann man sich leicht überlegen, dadurch, dass es eine lineare Abbildung ist, wenn sie stetig sind in der Null, dann sind sie auch stetig in jedem anderen Punkt, denn sie können diesen anderen Punkt einfach drauf addieren und das vertauscht mit der Linearität. Also aus Stetigkeit in der Null folgt Stetigkeit überall. Und umgekehrt folgt aus Stetigkeit, dass sie beschränkt sind, am besten wieder über die Stetigkeit in der Null. Angenommen, sie wären stetig in der Null, aber nicht beschränkt, dann gäbe es kein solches C, das heißt, zu jedem C, was Sie hier ansetzen, gäbe es ein X, was diese Sache hier verletzt. Das heißt, zu jedem C, was Sie hier ansetzen, müsste es geben ein AX, was viel, viel länger ist als das zugehörige X. Und dann basteln Sie sich daraus eine Folge von Xen, wo das AX ja mehr ist als ein großes C mal X. Dann das nächste X ist was, wo Sie, also nehmen Sie sich natürliche Zahlen, also als Xn nehmen Sie sich dasjenige Xn, sodass AXn größer ist als n mal X. Dann normieren Sie die Dinger und dann haben Sie sich eine Folge von Xen gebaut, die gegen 0 geht, aber wo AX nicht gegen 0 geht. Das heißt, auf die Art und Weise können Sie die Äquivalenz sehr einfach zeigen. Diese Äquivalenz gilt auch für Multilinearformen und wir werden die für Bilinearformen werden wir die auch brauchen. Also angenommen, wir haben eine Abbildung, die bilinear ist, die kriegt also ein X und ein Y, macht daraus, wir werden es nur brauchen mit Werten in R, die bilinear ist, dann sind ebenfalls äquivalent A das Ding ist stetig. Also wenn Sie eine Folge haben, xn, yn in diesem Raum, x kreuz y und xn, yn konvergiert gegen irgendein xy, dann konvergiert auch bxn, yn gegen bxy. Und das ist äquivalent dazu, dass b beschränkt ist. Und das definiert man bei Bilinearformen. Analog zu Linearformen, dass ein C existiert, sodass bxy beschränkt ist durch Konstante mal Norm x mal Norm y für alle x in x, y in y. Und der Beweis ist ganz ähnlich, wie wir das bei Linearformen haben. Also Sie können ähnlich wie vorher argumentieren, wenn Sie in der Null stetig sind, sind Sie überall stetig. Und in der Null stetig zu sein, ist gerade äquivalent zu dieser Beschränktheit. Das möchte ich Ihnen beides nicht ausführlich beweisen. Wenn Sie sowas nachlesen möchten, ich gebe Ihnen im Skript hinten in dem Literaturverzeichnis die genaue Referenz an. Es gibt ein tolles Buch zum Beispiel von Alt, die lineare Funktionalanalysis. Das ist so das, was ich immer empfehlen würde als erstes Nachschlagewerk, was da auch wirklich schön geschrieben ist. Ja, also das heißt, wir werden bei linearen Abbildungen, die wir hier untersuchen, werden wir immer die Begriffe beschränkt und stetig, die werden wir immer komplett äquivalent verwenden. Also wir werden beschränkt sagen, wenn wir und dann wissen wir, dann ist es auch stetig. Umgekehrt, wenn wir irgendetwas haben, was unbeschränkt ist, dann heißt das gleichzeitig, wir haben diese Unstetigkeit. Und das Problem, was auftreten wird in dieser Vorlesung, wird sein, wir haben Vorwärtsabbildungen von ja, den Parametern, die die Welt beschreiben, auf die Messung. Das werden lineare, beschränkte Abbildungen sein. Also die eine Richtung ist wunderbar zu simulieren im Computer. Wenn ich die Welt etwas falsch kenne, dann sage ich meine Messung etwas falsch voraus. Aber das Umgekehrte wird unstetig sein. Das heißt, wenn meine Messungen ein bisschen falsch sind und ich mache einfach eine naive Rekonstruktion mit der Inverse der Matrix zum Beispiel, dann wird das, was rauskommt, wird völlig verfälscht sein. Das heißt, wir werden hier typischerweise Operatoren haben, lineare Abbildungen haben, die stetig sind, aber wo die Inverse nicht stetig sind, die beschränkt sind, aber wo die Inverse nicht beschränkt sind. Und lassen Sie mich das auch dazu sagen, man nimmt typischerweise, nennt man, also wir werden hier das Problem haben, dass wir den Funktionsbegriff für ganz, ganz viele verschiedene Dinge gebrauchen werden. Wir werden Funktionen haben, die in diesen Hilberträumen liegen. Also ein Bild, können Sie sich vorstellen, ist, wenn Sie im Grenzwert unendlich vieler Pixel, ist ein Bild eine zweidimensionale Funktion, die Ihnen zu jedem Punkt in vielleicht zum zweidimensionalen Quadrat einen Farbwert zum Beispiel zurückliefert oder einen Graustufenwert zurückliefert. Das heißt, die Vektoren in unseren Hilberträumen werden in unseren Anwendungen Funktionen sein. Dann haben wir Funktionen, lineare Funktionen von x nach y. Damit wir das unterscheiden können, nennen wir die linearen Funktionen von x nach y typischerweise Operatoren und nicht Funktionen. Das ist aber mathematisch genau das Gleiche. Also Funktion, Operator ist überhaupt kein Unterschied. Aber wir werden es typischerweise so sagen, die Funktion ist das, was hier drin lebt in dem Hilbertraum. Die Operatoren ist dann das, was von Hilbertraum x nach Hilbertraum y geht. Und dann ist es noch üblich, das Wort Form zu benutzen für Funktionen, die in die skalaren Werte reingehen. Also sobald wir etwas haben, eine Abbildung, einen Operator, eine Funktion, alles dieselben mathematischen Begriffe, sobald das Ding als Zielbereich R hat, dann nennt man das typischerweise Form. Es ist mathematisch, es ist alles genau der gleiche Begriff, aber dadurch, dass wir für verschiedene Funktionen verschiedene Begriffe nehmen, ist es hoffentlich leichter zuzuhören und leichter den Überblick darüber zu behalten, welche Funktion gerade gemeint ist. Definition und Satz 2.2. Das, was Sie aus der linearen Algebra und aus der Numerik kennen mit der indizierten Matrixnorm, das gilt ganz genauso auch für unendlich dimensionale lineare Operatoren. Erstmal bilden die nämlich ebenfalls trivialerweise einen Vektorraum, also der Vektorraum aller stetigen, äquivalent beschränkten linearen Abbildung von x nach y, den bezeichnen wir mit geschwungen L groß x nach y. Das ist der Definitionsteil, also das Vektorraum ist offensichtlich, wenn Sie lineare Abbildungen addieren oder skalare Vielfache davon nehmen, dann bleiben das offensichtlich lineare Abbildungen und die Summe und skalare Vielfache von stetigen Abbildungen bleiben stetige Abbildungen. Das heißt, das Ding bildet offensichtlich einen Vektorraum und das Ding ist sogar ein Banachraum, Das heißt, ein vollständiger normierter Raum mit der sogenannten Operatornorm, das, was man im Endlichdimensionalen die induzierte Matrixnorm nennt. Das heißt, die Norm von so einer linearen Abbildung in diesem Raum LXY, die definieren wir uns als, um was wird ein Vektor höchstens verlängert, der eingesetzt wird in die Matrix. Also das Supremum, wie lang ein Vektor höchstens werden kann, wenn ich ihn an A einsetze. Und natürlich wird das umso, wird es auch noch an der Länge von X hängen. Also wir machen das so, dass wir das normieren und uns nicht angucken, wie lang wird der Vektor, sondern um wie viel ist der verlängert worden. Also wenn der Vektor höchstens um verlängert auf die doppelte Länge anwächst, dann ist die Operatornorm entsprechend 2. Supremum x ungleich 0. Und diese Geschichte hier, das können Sie natürlich auch das x rausdividieren und können sagen, die Norm ist homogen, das heißt Norm von x können Sie hier mit reinpacken, haben also a angewendet auf alle x durch Norm x. Das heißt, was Sie, wie Sie das auch schreiben können, ist, dass Sie das a anwenden auf alle Einheitsvektoren, alle Vektoren der Länge 1. Also Supremum Norm ax, wo Sie nur Vektoren einsetzen der Länge 1. Und der einzige Unterschied zum linearen, also zum endlichdimensionalen Fall, ist der, dass jetzt nicht alle linearen Abbildungen haben, nicht für alle linearen Abbildungen ist dieser Ausdruck hier kleiner als unendlich. Nicht alle linearen Abbildungen sind beschränkt. Zum Beispiel die unendliche Matrix mit 1, 2, 3, 4, 5 auf der Hauptdiagonalen. Da gibt es dieses Supremum einfach nicht, oder das Supremum ist unendlich. Das heißt, das können Sie nur definieren für die stetigen linearen Abbildungen. Nur da existiert dieses Supremum überhaupt. Und der zweite Unterschied zum endlichdimensionalen Fall, der ist ein bisschen subtiler, ist, dass wir an dieser Stelle tatsächlich Supremum und nicht Maximum schreiben müssen. Im endlichdimensionalen ist, also das, was hier ist, ist im endlichdimensionalen das Supremum einer stetigen Funktion auf der Kugeloberfläche, der Einheitskugel. Die Kugeloberfläche im endlichdimensionalen ist eine abgeschlossene, beschränkte Menge. Im endlichdimensionalen, die ist automatisch kompakt. Das heißt, das Ding nimmt hier sein Supremum auch an. Das heißt, im endlichdimensionalen steht hier Maximum. Im unendlichdimensionalen steht an der Stelle nicht unbedingt das Maximum, sondern nur Supremum. Können Sie sich wieder vorstellen mit einer unendlichdimensionalen Matrix. Jetzt nehmen Sie sich auf der Diagonale, lassen sich die Diagonalwerte nicht gegen unendlich gehen, sondern lassen sich die Diagonalwerte zum Beispiel gegen 2 gehen, aber die 2 nicht annehmen. Das heißt, Sie konvergieren, also nehmen wir Diagonalwerte 2 minus 1 durch n. Dann kommen Sie beliebig nah an die 2 dran. Also es gibt Vektoren, die fast verdoppelt werden in der Länge, aber es gibt keinen Vektor, der genau verdoppelt wird, weil eben dieses min 1 durch n immer noch dabei steht. Das heißt, hier haben Sie tatsächlich nur das Supremum stehen und nicht das Maximum im Unendlichdimensionalen. Dann die üblichen Konventionen für groß y gleich x, also wenn die Abbildung in den gleichen Hilbertraum wieder reingeht, da schreiben wir auch L von x statt L xx. Und der Spezialfall, dass das linear Formen sind, dass nämlich y gleich r sind, das heißt, dass wir lineare Abbildungen nach r haben, dann nennen wir diesen Raum L von x nach R. Das Ding nennt man auch den Dualraum von x und schreibt ihn als x' oder manchmal auch x' in der Literatur. Dieses Ding heißt Dualraum von groß x. Und wenn Sie sich fragen, warum man das Ding den Dualraum nennt, stellen Sie sich das zum Beispiel wieder im Endlichdimensionalen vor. Die Abbildung, also vom R hoch N nach R, wären ja gerade Matrizen mit einer Zeile, weil es nach R geht, und N Spalten. Das heißt, die Abbildung von R nach R hoch N nach R wären gerade Matrizen mit einer Zeile, N Spalten, und also gerade liegende n-dimensionalen Vektoren. Das heißt, der Dualraum vom R hoch N der stehenden n-dimensionalen Vektor wäre der Raum der liegenden n-dimensionalen Vektoren, und Sie hätten ein ganz natürliches Hin und Her zwischen Dualraum und eigentlichem Raum, nämlich durch Transponieren wären Sie entsprechend, würde aus dem einen Vektor der andere liegende Vektor werden. Im Unendlichdimensionalen, das sehen wir vielleicht sogar noch heute, gibt es eine ähnliche Analogie, wo Sie auch tatsächlich zwischen dem Raum und seinem Dualraum hin und her springen können, was im Endlichdimensionalen dieses stehender Vektor und liegender Vektor entspricht. Auch das möchte ich Ihnen nicht beweisen und Sie wieder auf alt vertrösten. Also was müssten wir hier beweisen? Wir müssten beweisen, dass es wirklich ein Vektorraum ist, das ist klar. Wir müssten beweisen, dass das wieder eine Norm gibt. Das ist genau, geht genauso im Endlichdimensionalen. Das ist ganz einfach, folgt einfach aus den Normeigenschaften von den Räumen, die Sie hier haben. Hier haben Sie Y-Norm, hier haben Sie die X-Norm, Y-Norm. Da haben wir die Normeigenschaften und den Rest rechnen Sie dann einfach nach. Wo Sie ein bisschen beim Arbeiten müssen, ist, dass es ein Banachraum ist. Aber auch das ist nicht besonders schwer. Sie müssten zeigen, wenn Sie eine Cauchy-Folge haben bezüglich dieser Operatornorm, dass dann der Zieloperator auch wirklich existiert. Also dass Cauchy-Folgen bezüglich dieser Norm, dass die tatsächlich konvergieren. Das ist nicht so, das geht durch. Das könnten wir als Übungsaufgabe nehmen, haben aber genug andere Übungsaufgaben, die wir schöner fanden an der Stelle. Das folgt im Wesentlichen daraus, dass Sie wissen, wenn das A in dieser Norm eine Cauchy-Folge ist, dann ist für jedes X, was Sie einsetzen, AX eine Cauchy-Folge in dem Raum, wo es eben lebt. Der ist vollständig, weil Hilbert-Raum, das heißt ANX konvergiert für jedes X. Auf die Art und Weise wissen Sie schon mal, Sie haben punktweise einen Grenzoperator, damit können Sie das Ding schon mal definieren, was Ihr kanonischer Limes ist. Und dann müssen Sie halt noch nachrechnen, dass das Ding, was da rauskommt, dass das tatsächlich ein beschränkter Operator wieder ist und dass AN dann auch in dieser Norm dagegen konvergiert. Aber das kriegt man auf die Art und Weise, kriegt man das durchgerechnet. Genau, und der Rest wäre wieder nur Definitionsteil. Ja, und dann werden wir ein großes Hilfsmittel brauchen. Das ist so ein Satz, den man typischerweise auch in mehreren, es gibt so ein paar große Sätze der Mathematik, die man in mehreren Vorlesungen sieht. Das ist einer davon, der Satz von Lax-Milgram, den sehen Sie, sobald Sie irgendwas über partielle Differentialgleichung hören, ist das typischerweise einer der ersten Sätze, die Ihnen begegnen. Und den werden wir hier ebenfalls brauchen. Satz 2, 3, der Satz von Lax-Milgram. Der sagt Ihnen, wenn Sie einen Hilbertraum haben, egal ob endlich dimensional oder unendlich dimensional, Hauptsache Skalarprodukt und vollständig bezüglich der dazu indizierten Norm, und Sie haben eine Bilinearform, die kriegt zwei Werte aus Groß X, also die geht von X Kreuz X und macht daraus eine reelle Zahl. Stellen Sie sich zum Beispiel das Skalarprodukt vor. Das Skalarprodukt wird auch alles erfüllen, was ich jetzt weiterhin an Annahmen hinschreibe. Aber es könnte auch irgendeine andere Bilinearform sein, die nicht das Skalarprodukt ist. Und dieses Ding soll sein eine stetige, symmetrische und koerzive Bilinearform. Das heißt, Bilinearität ist klar, wenn Sie das eine Argument festhalten, soll es in der anderen Komponente linear sein. Symmetrie bedeutet, wenn Sie in das B zwei Vektoren einsetzen, U und V, dann soll das gleiche rauskommen, wie wenn Sie V und U eingesetzt haben, also wenn Sie beiden Argumente vertauschen für alle UV in X. Das gilt offensichtlich für das Skalarprodukt, kann aber für andere Bilinearformen genauso gelten. Außerdem soll gelten, es gibt eine Konstante, so dass BUV beschränkt ist durch die Konstante mal Norm U mal Norm V. Das ist das, wo wir ganz am Anfang gesehen haben, wo ich Ihnen gesagt habe, dass das gerade das Äquivalent dazu ist, dass diese Bilinearform stetig ist für alle UV in X. Also das bedeutet, Bilinearform ist beschränkt und das ist das Gleiche, wie dass sie stetig ist. Und auch das gilt offensichtlich für das Skalarprodukt. Für das Skalarprodukt wäre das gerade die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. Wenn Sie ein Skalarprodukt U und V einsetzen, so ist kleine gleich Norm U mal Norm V. Also Skalarprodukt, bilinear ist es ja auch, würde bisher alles erfüllen. Und das Letzte, was gelten muss, ist, es gibt eine Konstante Beta größer 0, sodass Sie das B auch nach unten abgeschätzt kriegen, wenn Sie zweimal U einsetzen, dass das größer gleich ist Beta mal Norm U Quadrat für alle U in X. Das ist gerade das, was man Koerzivität nennen würden. Also das hier ist Symmetrie, Stetigkeit und diese Eigenschaft nennt man Koerzivität, koerziv. Aber das Verb, das passt hier noch hin. Und auch das ist offensichtlich erfüllt für ein Skalarprodukt. Im Skalarprodukt wäre U mal U im Skalarprodukt ja genau gleich die Norm von U². Also Sie können sich so vorstellen, dass die Voraussetzungen, die wir hier haben, dass das sowas ist, dass ich sowas ähnlich, dass ich ein anderes Skalarprodukt habe auf meinem Hilbertraum, was sich nach oben und nach unten durch mein ursprüngliches Skalarprodukt beschränken lässt. Denken Sie zum Beispiel im L2 irgendwie auf Intervall 0,1, dann ist das Integral eine Funktion mal der anderen Funktion, ist ein Skalarprodukt. Wenn Sie da noch eine Funktion, noch eine positive Funktion mit reinschreiben und nehmen das Integral irgendeine Gewichtsfunktion, mal eine Funktion, mal die andere Funktion und diese Gewichtsfunktion können Sie nach oben und unten abschätzen, dann ist das ebenfalls ein Skalarprodukt, was Sie nach oben und unten durch das ursprüngliche abschätzen können und dann würde das Ihnen alle Voraussetzungen hier erfüllen. Also die drei Eigenschaften haben wir und Linearform haben wir schon oben geschrieben. Außerdem sei klein l eine Ding im Dualraum, also eine stetige Linearform, eine Abbildung von x nach r. Dann sagt mir der Satz, dann existiert genau ein klein u in x, sodass duv gleich L von V ist für alle V in X. Das heißt, dann können Sie Gleichungen in dieser Form, dass in die Bilinearform U und V eingesetzt, soll dasselbe geben wie LV, dass das gerade eindeutig lösbar ist. Und diese Geschichte können Sie so interpretieren, dass das U Ihnen das L ersetzt. Also Sie haben diese Abbildung, dieses Ding im Dualraum. Und statt das Ding im Dualraum zu nehmen, können Sie auch das Ding im ursprünglichen Raum nehmen, wenn Sie diese Anwendung der Linearform ersetzen durch die Bilinearform. Und das ist genau das, was im Endlichdimensionalen dieses liegender Vektor, stehender Vektor Isometrie ist. Denn Sie könnten sagen, also Sie wissen im Endlichdimensionalen, wenn x gleich r hoch n ist, dann wäre x' gleich die linearen Abbildung vom r hoch n nach r. Das heißt, das wären gerade die Matrizen mit einer Zeile in Spalten, haben wir uns überlegt. Das heißt, Sie hätten, ja, hier drin hätten wir die stehenden Vektoren, hier drin hätten wir die liegenden Vektoren. Was heißt das jetzt, dass dieser liegende Vektor und der stehende Vektor, dass die dual zueinander sind? Also wir können die natürlich offensichtlich in dem Fall einfach umklappen. Das ist eine Vorstellung, die können wir im Unendlichdimensionalen wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn wir die Dinger nicht mehr als lange Vektoren schreiben können. Aber wir können uns die Vorstellung nehmen, dass dieses Ding hier anzuwenden als Linearform auf einen Vektor. Also stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen liegenden Vektor. Ich mache das vielleicht mit Farben statt mit Buchstaben. Ihren liegenden Vektor anzuwenden auf einen stehenden Vektor, das heißt die Linearform anzuwenden auf einen Vektor, das ist genau das gleiche, wie wenn Sie, oder dann gibt es zu diesem liegenden Vektor, gibt es einen stehenden Vektor, den, wenn Sie im Skalarprodukt mit dem blauen Vektor multiplizieren, genau das gleiche rauskommen würde. Denn wenn Sie dieses Ding hier aufrichten als stehenden Vektor, und schreiben ihn im Skalarprodukt mit dem anderen stehenden Vektor, also hier haben wir das r hoch n Skalarprodukt, dann wäre hier die Anwendung, wäre Eintrag mal Eintrag aufsummiert, hier im Skalarprodukt wäre das Eintrag mal Eintrag aufsummiert. Das heißt, was wir hier haben, ist ein stehender Vektor u, angewendet auf irgendeinen anderen stehenden Vektor u und was rauskommt, ist genau das gleiche, wie wenn wir diese Linearform hier anwenden auf diesen Vektor v. Das heißt, wir können zwischen der Linearform liegender Vektor und dem stehenden Vektor im Skalarprodukt hin und her springen und es macht keinen Unterschied, ob wir die lineare Abbildung, die Linearform anwenden oder ob wir im Skalarprodukt mit dem stehenden Vektor multiplizieren. Und genau das ist das, was hier passiert. Das BUV ist Skalarprodukt. Es gibt zu jedem liegenden Vektor L, zu jedem Ding im Dualraum, gibt es ein Ding im ursprünglichen Raum, was genau dasselbe macht, wenn ich es ins Skalarprodukt stecke, wie vorher die Linearform damit gemacht hat. Und das Hin- und Herspringen zwischen ja, rotem L und rotem U, das ist auch eine stetige lineare Abbildung. Also das U hängt stetig und linear von klein L ab. Das linear davon abhängt, ist Stetigkeit dasselbe, wie dass es beschränkt davon abhängt. Und man kann diese Konstante auch tatsächlich angeben. Also das U in seiner X-Norm ist kleiner gleich 1 durch Beta mal L in der Dualraumnorm. Und außerdem auch noch das U kriegen Sie auch noch als das eindeutige Minimum von dem Funktional J. Groß X nach R, das ist manchmal noch nützlich und wird im Beweis auch so auftauchen, wo Sie einem V zuordnen, ein halb BVV minus L von V. Das auch nur ganz, ganz Handwaving motiviert. Warum gilt das? Stellen Sie sich als Bilinearform vor, einfach das Skalarprodukt oder noch einfacher in R, einfach nur das Produkt, dann steht hier ein halb V-Quadrat minus L-Linearform von R nach R, ist einfach Multiplikation mit einer Zahl. Also im Eindimensionalen wäre das sowas wie ein halb V-Quadrat minus L mal V. Und wenn Sie das Ganze ableiten, dann würde da stehen V minus L. Das heißt, die Ableitung von diesem Funktional wäre gerade da gleich 0, wo V gleich L ist, also wo hier das U gleich L ist. Das heißt, und man kann sich tatsächlich überlegen, das machen wir hier in dieser Vorlesung nicht, man kann auf unendlich dimensionalen Räumen Ableitungsbegriffe einführen, die sogenannte Fréchet-Differenzierbarkeit. Damit können Sie sich überlegen, dieses Funktional hier ist tatsächlich Fréchet-Differenzierbar. Minima haben dann wieder die Eigenschaft naheliegend, genau wie im endlich dimensionalen, dass an Minima sind, ist die erste Fréchet-Ableitung gleich 0. Das heißt, und zwar in jede Richtung. Und was hier steht, würde gerade bedeuten, dass die ist gerade, wenn Sie es auf eine Seite bringen, BUV minus L von V gleich 0, ist gerade die Ableitung von diesem Funktional hier in Richtung V. Das heißt, das, was hier oben steht, können Sie auch interpretieren als Ableitung in eine Richtung von einem Funktional ist 0. Und dann können Sie sich noch überlegen, welche Eigenschaften das Funktional hat, dass da, wo alle Ableitungen 0 sind, das Ding gerade sein Minimum hat. Ja, das ist... Wir betrachten in der Vorlesung nur symmetrische Bilinearform. Tatsächlich gibt es das Ding unter dem Namen Lax-Milgram in ganz vielen verschiedenen Versionen in der Literatur. Also das, was ich Ihnen hier gerade hingeschrieben habe, heißt manchmal auch Satz von Ries. Ich werde den gleich draus folgern. Und den Satz von Lax-Milgram nennt man dann manchmal in der Literatur nur den Fall, wo sie nicht mehr symmetrisch sind. Und dann gibt es eine ganze Menge Erweiterungen von dem Satz. Es gibt Erweiterungen, wo Sie hier ja zwei verschiedene Räume haben. Das ist eine wichtige Erweiterung. Es gibt Erweiterungen, wo Sie statt der Koerzivität so eine Sub-Bedingungen haben. Also es gibt einen ganzen Haufen von Erweiterungen von diesem Satz von Lax-Milgram. Was ich Ihnen hier zeige, ist quasi die allereinfachste Basisversion, typischerweise das, aus dem man die komplizierteren Versionen, zum Beispiel die unsymmetrische Version, die folgern Sie aus dieser symmetrischen Version beziehungsweise dem Satz von Ries, was äquivalent ist. Wenn Sie irgendwas in partiellen Differentialgleichungen schon gehört haben oder auch wenn Sie bei mir die Numerik partieller Differentialgleichungen hören, dann kennen Sie diesen Satz daher, dass man partielle Differentialgleichungen umformuliert in Variationsformulierungen in Hilberträumen und diese Variationsformulierungen haben dann gerade diese Gestalt und das aus der Lösbarkeit dieser Gestalt folgt dann gerade, dass eine Lösung der partiellen Differentialgleichung existiert. Da der so wichtig ist und der Beweis auch nicht besonders lang ist und Sie vor allen Dingen dabei auch gleichzeitig sehen, warum das mit diesem Minima zu tun hat, machen wir den auf dem zweiten Übungsblatt, was heute rauskommen wird. Also wir haben heute für die erste Übung haben wir ein Präsenzblatt. Ich habe es heute Morgen online gestellt. Das machen wir quasi on the fly heute. Da programmieren wir das nach mit der binären Option und schauen und sehen uns an, dass allein schon, wenn man Dinge ableitet, dass dann diese Instabilitäten auftreten können. Das kommt tatsächlich auch. Also es ist ein bisschen abgespeckt, aber es kommt tatsächlich auch aus einem realen Problem, was mir jemand aus einer Bank zugetragen hat, wo die das Problem haben. Die haben Dinge naiv mit Monte Carlo bewertet, finite Differenzen draufgeworfen, dann gesehen, auf einmal klappte gar nichts mehr. Das heißt, dann haben Sie da diese Instabilität beobachtet. Und das zweite Übungsblatt kommt ebenfalls heute raus, was Sie dann bitte bis in zwei Wochen bearbeitet haben. Und eine der Aufgaben davon wird sein, Lax-Milgram einmal selber zu beweisen. Ja, machen wir vielleicht die Bemerkung noch vor der Pause. Die ganze Zeit schwang ja schon mit, Das B könnte zum Beispiel das Skalarprodukt sein auf dem Raum. Tatsächlich ist das auch für diese Vorlesung ist es der wichtigste Fall. Für andere Fälle ist es, braucht man andere Bilinearformen noch. Bemerkung 2, 4. A, B, schreibt es mal Punkt, Punkt gleich Punkt, Punkt X. Also nimmt man als Bilinearform das Skalarprodukt in X. Das erfüllt offensichtlich alle Voraussetzungen in Satz 2, 3. Und das heißt, für jede Linearform in x' existiert ein Ding in x, nennen wir es xi, ein xi in groß x, so dass es egal ist, ob Sie das Xi im Skalarprodukt mit einem X anwenden oder ob Sie stattdessen die Linearform auf das X anwenden. Da kommt für alle X in X kommt das Gleiche raus. Das heißt, die Linearform ist im Wesentlichen dasselbe wie ein Vektor in dem Hilbertraum, wenn Sie den Vektor im Hilbertraum so über das Skalarprodukt auf andere Vektoren wirken lassen. Und außerdem ist auch noch die Abbildung, die aus diesem L das dazu existierende Xi macht, das ist auch noch eine stetige lineare Abbildung. Also die Abbildung Jota, die aus dem L das Xi macht, aus der linearen Form denjenigen Vektor, der das gleiche macht wie die Linearform im Skalarprodukt, das ist stetig und linear. Von dem Dualraum in den Raum. Das heißt, Sie haben auf die Art und Weise, haben Sie einen Weg vom Dualraum zu dem normalen Raum, der stetig und linear ist. Sie können alles aus dem Dualraum in den normalen Raum rübertransportieren und das Ganze und dieses Rübertransportieren ist stetig und linear. Wir würden sogar noch ein bisschen mehr erwarten. Also wir würden ja erwarten, dass wir die Dinge aus dem Dualraum, die kriegen wir transportiert in den richtigen Raum. Wir würden erwarten, dass das nicht nur stetig und linear geht, sondern das ist auch irgendwie, das wird auch bijektiv sein. Wir können den Vektor wieder umklappen. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Dieses Ding ist nämlich automatisch auch immer invertierbar. Ja, dieses Ding, was mir aus dem Dualraum was im richtigen, im normalen Raum macht, das ist offensichtlich auch invertierbar. Denn wenn ich zu diesem Xi ein L suche, was ein X abbildet oder was als L von X dasselbe macht wie Xi, X, dann kann ich mir einfach das, was hier links steht, als Definition von dem L nehmen. Also was hier links steht, ist als Funktion von X, ist ja auch eine stetige lineare Abbildung. Es ist offensichtlich linear in X. Es ist auch stetig in X, weil mit Cauchy-Schwarz ist das Skalarprodukt Xi, X kleiner gleich Norm Xi mal Norm X. Das heißt, das Ding ist offensichtlich auch invertierbar. Also zu jedem Xi in X existiert auch ein L X in R X nach R, eine Linearform, indem ich mir einfach definiere, L von X soll sein Xi, X für alle X in X. Dann ist klar, und klar ist, L ist stetig und linear. Und das ist gerade das, was mir das Jota rückgängig gemacht hat. Also das bedeutet, wenn ich dieses L jetzt wieder einsetzen würde in das Jota, also wenn ich mir zu diesem L jetzt wieder den Vektor suche, der dasselbe macht, der ist ja eindeutig, das Xi macht das, was es tun soll, und das ist eindeutig. Das heißt, wenn ich zu diesem L jetzt wieder den Vektor suche, der im Skalarprodukt dasselbe mit einem X macht wie L von X, dann tut das Xi und der ist eindeutig, also muss es genau das Xi wieder sein. Das heißt, ich kann zwischen Xi und L kann ich hin und her springen. Ich kriege aus dem L das Xi, ich kriege aus dem Xi das L. Das bedeutet also, dass unsere Jota hoch minus 1 existiert und ist stetig. Und linear. Ich kann sogar noch mehr angeben. Ich kann auch sagen, wie groß. Also wenn ich weiß, wie groß die Norm von L ist, wie groß ist dann die Norm von Xi und umgekehrt. Und wenn die Norm von L, also wenn ich mir das L zu dem Xi definiere, dann ist die an der Stelle, das Stetige ist vielleicht noch nicht sofort zu sehen, aber das Linear sehen wir sofort. Also Jota hoch minus 1, was mir aus dem Xi das L macht, das hängt offensichtlich auch stetig ab, auch offensichtlich linear ab von dem Xi. Die Stetigkeit sehen wir gleich, wenn wir die Normen dazu ausrechnen. Denn die Norm von dem L, was ich mir hier zu dem Xi definiert habe, das wäre ja die Norm auf dem Dualraum. Norm auf Dualraum war der Raum der linearen Abbildung von X nach R. Diese Räume der linearen Abbildung haben wir normiert, indem wir gesagt haben, das ist, um was wird ein Vektor höchstens verlängert. Also um was wird ein Vektor höchstens verlängert, wenn er in das L eingesetzt wird. Das heißt, diese Geschichte hier ist das Supremum. Wenn wir ein x ungleich 0 einsetzen, wie viel wird das dann höchstens länger, wenn wir es ins L eingesetzt haben, im Vergleich dazu, wie lange es vorher schon war? Und das L bildet nach R ab, also müssen wir hier oben keine Norm nehmen, sondern einfach nur die Betragsstriche. Das wäre die Norm im Dualraum. L von x war aber gerade definiert als Xi von mal x. Also das hier ist gerade Betrag Xi x geteilt durch Norm x, Supremum über alle x ungleich 0. Naja, und die Norm von Xi mal x im Skalarprodukt, wissen wir wieder nach Cauchy-Schwarz, ist das kleine gleich Norm Xi mal Norm x, kürzlich ein Norm x weg. Also das ist auf jeden Fall schon mal kleiner gleich der Norm von Xi. Auf der anderen Seite ist das Supremum, wird das Norm Xi aber auch tatsächlich angenommen, denn wenn Sie x gleich Xi einsetzen, dann hätten Sie hier Norm Xi zum Quadrat geteilt durch Norm Xi, also genau gleich Norm Xi. Also wenn das angenommen wird, dann muss das Supremum mindestens so groß sein. Also haben Sie hier tatsächlich gleich Norm Xi. Das heißt, diese Zuordnung zwischen Jota und zwischen L und Xi, die geht in beide Richtungen, die ist linear in beide Richtungen und die ist normerhalten, damit insbesondere stetig, noch stetiger als normerhalten geht ja nicht. Das heißt, Jota auf minus 1 existiert und ist linear, schreiben wir das so, und stetig, da diese Geschichte hier gilt. Das heißt also, dass Groß X ein Hilbertraum ist. Man nennt das auch isometrisch, weil die Norm in beiden Fällen gleich groß ist, isomorph zu x'. Und das nennt man auch den sogenannten Riesch'schen Darstellungssatz. Also dieses Hin- und Herspringen zwischen liegenden Vektoren und stehenden Vektoren, zwischen Abbildungen vom Vektorraum nach R und den Vektoren selber, das funktioniert in Hilberträumen auch noch wunderbar. Dann kann ich es mir vielleicht nicht mehr vorstellen als liegende Vektoren und stehende Vektoren, aber ich habe immer noch diese eindeutige Zuordnung, Linearform, Vektor im Hilbertraum. Diese eindeutige Zuordnung, eindeutig heißt bijektiv, die ist auch noch so, dass sie mit allen linearen Verknüpfungen vertauscht. Also es ist egal, ob ich Plus- oder skalare Vielfache in dem einen Raum mache oder in dem anderen Raum und danach rüberspringe in dem anderen Raum. Das heißt, wir haben eine Isomorphie, es ist bijektiv und es ist ein Homomorphismus, also strukturerhaltend bezüglich dieser linearen Struktur. Und es ist auch noch isometrisch, es ist auch egal, ob ich die Norm in dem einen Raum ausrechne oder in dem anderen Raum. Das heißt, in Hilberträumen können wir uns das wirklich weiterhin so vorstellen wie stehende und liegende Vektoren. Das heißt, die Dinger sind einfach austauschbar, ob wir im Hilbertraum oder in seinem Dualraum arbeiten. In Banachräumen wird die Sache dann wieder komplizierter, da gilt diese Isomorphie gilt nicht mehr unbedingt, dann ist es nicht mehr so klar, ob der Dualraum, ja, dann kommen Sie typischerweise nur noch in die eine Richtung, oder wenn Sie den Dualraum vom Dualraum bilden, kann es sein, dass Sie auf einmal was Größeres haben als der ursprüngliche Raum, mit dem Sie gestartet sind. Was man damit zum Beispiel machen kann, ist zu sagen, naja, ich kann im Dualraum auch ein Skalarprodukt mir definieren. Also ein Skalarprodukt auf liegenden Vektoren habe ich erstmal nicht. Wenn ich sage, liegende Vektoren sind Matrizen mit einer Zeile und n Spalten, auf Matrizen habe ich erstmal im Allgemeinen kein Skalarprodukt. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mir diese Vektoren einfach aufrichten und dann als aufgerichtete Vektoren habe ich ein Skalarprodukt. Dementsprechend kann ich das hier machen, wenn ich ein Skalarprodukt auf x' haben möchte, kann ich einfach sagen, okay, ich nehme die Vektoren aus x', transportiere die rüber nach x, nehme in x das Skalarprodukt und damit habe ich mir, rechnet man sofort nach, habe ich auch ein Skalarprodukt auf x', weil ich hier beliebig hin und her springen kann. Also wir wissen schon, b nach Definition und Satz 2,2, der sagte uns, dass der Dualraum x', dadurch, dass das ja gleich Lx nach R ist, ist ein Raum von linearen stetigen Abbildungen, ist also ein Banachraum mit dieser Supremumsnorm. Dieses Ding ist ein Banachraum. Und tatsächlich kann man den aber noch dem auch ein Skalarprodukt geben, indem ich sage, wenn ich zwei Linearformen habe, dann sage ich, das zugehörige Skalarprodukt soll einfach das sein, ich transportiere mir beide zurück in den ursprünglichen Raum. Also ich nehme mir formal Jota von L1, Jota von L2 in der Vorstellung, ich nehme die beiden liegenden Vektoren, richte beide auf zu stehenden Vektoren und dementsprechend dann dort das Skalarprodukt in x. Und dann rechnet man leicht nach, dass x' tatsächlich damit ein Hilbertraum wird. Das ist die eine große Sache, die man mit dem Riesschen Darstellungssatz machen kann. Die andere große Geschichte, die man mit dem Riesschen Darstellungssatz machen kann, sind ja die sogenannten adjungierten Matrizen. Sie haben das nämlich vielleicht auch, je nachdem, wie Sie das in der linearen Algebra gehört haben, haben Sie dieses Aufrichten von Vektoren, das entspricht ja gerade dem Transponieren. Und dieses Transponieren von Matrizen ist auch genau das, was im Reellen zumindest auftritt, wenn Sie ein Skalarprodukt haben zwischen zwei Vektoren. Wenden auf den einen Vektor, wenden Sie eine Matrix an, also haben ein Skalarprodukt zwischen einem Vektor mal Matrix mal Vektor. Und jetzt wollen Sie diese Matrix, möchten Sie von dem einen Vektor auf den anderen Vektor ziehen. Dann ist das, was Sie mit der Matrix passiert, ist gerade, dass Sie die transponieren und im Komplexen noch komplex konjugieren, aber im Reellen nur transponieren. Das heißt, Sie können in einem Skalarprodukt eine Matrix von einem Vektor auf den anderen ziehen und das hatte eine Menge schöner Eigenschaften, insbesondere dann, wenn sich dabei die Matrix nicht geändert hatte. Also diese selbstadjungierten symmetrischen Matrizen, da wussten Sie ganz viel über die Eigenwerte, die waren immer automatisch diagonalisierbar mit einer Orthogonalbasis aus Eigenvektoren, also für die haben Sie ganz, ganz viel Struktur gehabt in der linearen Algebra. Und diesen Begriff können wir jetzt auch im Unendlichdimensionalen definieren. Dieses Transponieren ist eine blöde Vorstellung im Unendlichdimensionalen, wenn wir nicht wissen, ob wir da irgendwie eine Matrixstruktur überhaupt haben. Wir können uns mal Beispiele vorstellen von irgendeiner großen Matrix. Aber wie sieht das zum Beispiel aus, wenn Ihre Abbildung das Ableiten ist oder Ihre Abbildung das Bildverwaschen ist? Oder Ihre Abbildung ist, diese Computertomographie-Abbildung zu machen, dann haben Sie erstmal keine natürliche Matrix-Darstellung dazu und müssten sich überlegen, wenn Sie die haben, ist das Ganze dann irgendwie basisunabhängig. Wenn jemand anderes eine andere Basis nimmt, kommt dann was anderes bei raus. Das heißt, wir möchten gerne diese Idee zu transponieren, also etwas im Skalarprodukt rüberzuziehen. Das können Sie als Transponieren nicht gut übertragen, aber als im Skalarprodukt rüberziehen, können Sie das natürlich immer machen, wenn Sie ein Skalarprodukt haben. C sei eine stetige lineare Abbildung gegeben von x nach y, dann kann ich das a in einem Skalarprodukt rüberziehen, und zwar auf die Art und Weise, dass ich sage, wann immer Sie ein y haben, im Groß y, ein Vektor in Groß y haben, dann können Sie sich angucken, die Abbildung, die x zuordnet, das Skalarprodukt ax, y. Das heißt, das wäre das Skalarprodukt in y von ax und diesem Vektor klein y. ich möchte mir jetzt gerne was definieren, was ja im Endlichdimensionalen diesem XA transponiert Y entsprechen würde. Also im Endlichdimensionalen wäre das ja jetzt dasselbe wie XA transponiert Y, oder manchmal nennt man das auch A Stern Y, so werden wir es auch bezeichnen. Also dieses A Stern Y möchte ich jetzt gerne definieren. Das heißt, was ich suche, ist ein Vektor A Stern Y, also welchen Vektor in X, das sind Skalarprodukte in X, welchen Vektor in X nenne ich A Stern Y? Und ich nenne denjenigen Vektor A Stern Y, der im Skalarprodukt mit X dasselbe macht, wie dieser Ausdruck hier mit X macht. Und das geht natürlich direkt mit dem Riesschen Darstellungssatz. Ich gucke mir an, was macht dieser Ausdruck hier mit einem X? Das ist offensichtlich linear und offensichtlich auch stetig. Denn also Linearität können Sie rausziehen aus dem A, weil der linear ist, können Sie rausziehen aus dem Skalarprodukt, weil es linear in jeder Komponente ist. Stetig ist es auch, weil der Ausdruck hier ist ja kleiner gleich Norm A x mal Norm y, Norm a x ist kleiner gleich Konstante mal Norm x, wenn das a stetig ist. Also das heißt, das, was hier steht, ist eine stetige Linearform in x. Und dann wissen wir, es gibt einen Vektor, der macht mit dem x im Skalarprodukt das gleiche, wie dieser ganze Ausdruck hier mit dem x machen würde. Und der Vektor, der dann rauskommt beim Riesschen Darstellungssatz, den definieren wir uns dann als a Stern y. Also das heißt, für jedes klein y definiert dieses L hier eine stetige Linearform. Also ein klein L im Dualraum x' der linearen stetigen Abbildung. Und wir wissen, daher existiert also ein Xi in Groß X, sodass X mit Xi im Skalarprodukt dasselbe ergibt wie die Linearform angewendet auf das X. Also es gibt ein Xi, was mit X im Skalarprodukt dasselbe macht wie AX, Y im Y-Skalarprodukt. Das heißt, es gibt ein Ding, was hier auf der rechten Seite dasselbe macht mit dem X, wie der ursprüngliche Ausdruck macht. Und das ist gerade das, was wir als A Stern Y definieren werden. Gucken wir uns noch kurz an. Dieses Xi, was hier steht, das hängt auch noch auf eine gewisse Art und Weise von dem Y ab. Das hängt nämlich auch noch stetig. Also wir wissen erstmal, dieses Xi, was hier rauskommt, wir wissen, das hängt stetig und linear von dem L ab. Riescher Darstellungssatz war ja nicht nur, dass es das Ding gibt, sondern dass es auch stetig und linear, sogar isometrisch, isomorph davon abhängt. Also Xi hängt stetig und linear von L ab. Außerdem sehen Sie sofort, dass L hängt stetig und linear von dem Y ab. Wenn Sie hier ein Y1 plus Y2 reinschreiben, definieren sich entsprechend L1 und L2 dazu, dann ist L1 plus L2 gehört gerade zu Y1 plus Y2, skalare Vielfache genauso. Außerdem ist die Norm von Lx, die wäre ja gerade die kleinste Konstante, also das Supremum Lx durch x. Und wenn Sie das hier entsprechend aufschreiben, den Normbetrag von Axy geteilt durch Norm x, dann sehen Sie, dann kriegen Sie irgendeine Konstante raus, die von a abhängt und von der Norm von y. Das heißt, das L hängt stetig und linear von y ab und das Xi hängt stetig und linear von L ab. Also und daher existiert erstmal dieses Ding und Xi hängt stetig und linear von klein l und dieses hängt stetig und linear von klein y ab. Und jetzt definieren wir uns also einfach das A Stern als diejenige Abbildung, die uns aus dem Y dieses Xi macht. Dann haben wir als A Stern ist eine stetige lineare Abbildung von Y nach X. Und das A-Stern erfüllt das, was es soll, xA-Stern y. Im x-Skalarprodukt ergibt dasselbe wie AXY im y-Skalarprodukt. Und dann kann man sich leicht überlegen, dass das Ding auch eindeutig ist, anders wäre es nicht gegangen. Also wenn Sie das A-Stern, wenn Sie jetzt zu dem A-Stern das A-Stern-Stern suchen, also wenn Sie zu A-Stern das suchen, was auf das X angewendet wieder dasselbe macht, wie das A-Stern aufs Y angewendet gemacht hat, dann landen Sie gerade wieder bei dem A. Also man zeigt leicht A-Stern, Stern ist gleich A. Das heißt, im Unendlichdimensionalen kann man auf die Art und Weise auch von adjungierten Operatoren reden. Und das Ganze wird besonders wichtig werden dadurch, dass Operatoren, die selbst adjungiert sind, wo A Stern gleich A ist, über die können wir besonders viel sagen. Also da können wir sowas wie Eigenwerte definieren. Und wenn wir Eigenwerte haben, dann haben wir gerade diese Analogie zu dieser Diagonalmatrix. Also sobald wir unseren Operator, wenn wir wissen, der ist selbst adjungiert, wenn wir zeigen können, da gibt es Eigenwerte, dann gibt es und eine zugehörige ONB aus Eigenvektoren, dann können wir uns das Ding als eine Diagonalmatrix vorstellen, dann sind wir gerade in dieser Vorstellung unbeschränkt heißt Diagonaleinträge gegen unendlich. Beschränkt heißt, die Diagonaleinträge gehen nicht gegen unendlich. Und die Art von Operatoren, die besonders häufig auftauchen bei den inversen Problemen, wir werden sehen, warum, sind gerade solche Dinger, die ja als Diagonalmatrix, also die tatsächlich selbst adjungiert sind oder zumindest mit einem Trick, sowas Ähnliches wie selbst adjungiert werden und die dann als Diagonalmatrizen geschrieben Diagonaleinträge haben, die gegen Null gehen. Sowas taucht ganz natürlich auf in der Praxis. Zum Beispiel eine Funktion zu integrieren ist so eine Abbildung. Und sobald Sie die Inverse dazu nehmen, haben wir dann gerade das Problem, die Diagonaleinträge, die gegen Null gehen, werden in der Inversen zu Diagonaleinträgen, die gegen unendlich gehen. Und das gibt uns gerade dieses Problem der unendlichen Fehlerverstärkung. Und wenn wir das haben, wenn wir das Problem so erkannt haben und im Griff haben, dann haben wir auch gleich eine Lösungsmöglichkeit. Wir könnten nämlich einfach ja, die Diagonaleinträge davon stoppen, gegen unendlich zu gehen. Das heißt, wir nehmen nicht die wahre Inverse, sondern wir schneiden zum Beispiel irgendwo ab und sagen, die Diagonaleinträge ab einem bestimmten Punkt nehmen wir die einfach nicht mehr. Wir nehmen einfach also alles ab einem bestimmten Basiselement in den hohen Dimensionen, schmeißen wir einfach alles weg. Wir filtern unsere Diagonalelemente einfach komplett weg. Oder aber wir beschränken die künstlich, die gehen zwar eigentlich gegen unendlich, aber wir setzen eine Schranke rein, ändern die ab. Sobald die zu groß werden, packen wir die auf einen festen Level. Und auf die Art und dann haben wir nicht mehr unser exaktes Problem gelöst, aber wir haben auch keine unendliche Fehlerverstärkung mehr. Und der große Trick der Vorlesung wird dann sein, wie machen wir diese sogenannte Regularisierung, also dieses Verhindern der unendlichen Fehlerverstärkung, dadurch aber zusätzlichen Fehler einbauen. Wie bringen wir diesen zusätzlichen Fehler mit dem Fehler, den wir ansonsten unendlich verstärkt hätten, so in Einklang, dass wir insgesamt gegen das Richtige konvergieren? Denn Sie möchten ja am Ende vom Patienten auch das richtige Bild haben und eine Garantie haben, dass das Bild, was Sie am Ende vom Patienten haben, auch tatsächlich das Richtige ist, denn danach wird der Patient behandelt und Sie riskieren unter Umständen das Leben, wenn Sie da ein falsches Bild bei verwendet haben. Bevor wir damit dann weitermachen, aber erstmal eine Viertelstunde Pause und dann machen wir entsprechend um 35 bitte weiter. Dann machen wir weiter. Ich möchte mit Ihnen gerne darauf hinaus, wie man diese inversen Abbildungen ja vernünftig definieren kann, vernünftig stabilisieren kann, wenn es Probleme gibt. Und die ersten Probleme, die wir uns angucken werden, ist, was ist, wenn das Problem nicht lösbar ist oder lösbar nicht oder nicht eindeutig lösbar ist. Danach gucken wir uns an, was machen wir, wenn es nicht stabil lösbar ist. Und für diese Nichtlösbarkeit gibt es eine ganz naheliegende Lösung, die Sie wahrscheinlich aus der Numerik schon kennen, je nachdem, bei wem Sie die gehört haben. Denn wenn Sie sagen, AX gleich B, irgendeine lineare Abbildung, Matrix mal Vektor gleich Vektor, angenommen, das hätte keine Lösung, dann kann ich immer noch sagen, okay, dann löse ich mir das eben so gut es geht. Das heißt, ich sage nicht, ich löse AX gleich B, sondern ich löse AX minus B soll minimal sein. AX soll zumindest so nah wie möglich an dem B dran sein. Und das ist praktisch natürlich völlig naheliegend, wenn Sie sich wieder einen Computertomographen vorstellen, Patient, der drin liegt, was rauskommt, ist das B, was Sie gemessen haben. Jetzt nehmen Sie sich irgendwie alle möglichen Modelle des Menschen, das sind alle möglichen X'e, simulieren die im Computer, kriegen alle möglichen AX raus und stellen fest, sie kriegen im Computer ihr Menschmodell gar nicht so angepasst, dass es perfekt zu den Messungen passt, dann möchte der Mediziner und der Ingenieur nicht hören, oh, das Problem ist nicht lösbar, es existiert kein Mensch, der diese Messungen liefert, sondern der genau diese Messungen liefert, sondern dann sagt ihm der Ingenieur natürlich, naja, dann stellen sie den Menschen im Modell eben so ein, dass es möglichst nah dran liegt an dem, was ich gemessen habe, weil meine Messungen haben doch sowieso einen Fehler. Das heißt, was wir brauchen, ist sowas wie AX minus B minimieren oder anders formuliert, wenn Ihr Raum der Dinger, die Sie mit AX erreichen können, machen wir das im einfachsten eindimensionalen Fall, also irgendwie Ihr AX ist, bildet in zweidimensionale ab. Das x ist ein eindimensionaler Vektor. Dann ist das, was Sie rauskriegen können, ist eine eindimensionale linearer Unterraum, also eine Gerade. Und wenn Sie jetzt einen Punkt haben im zweidimensionalen, der nicht auf Ihrem Range von A liegt, im Range von A soll diese Gerade hier sein, zum Beispiel die Matrix, die aus einem Vektor, also die etwas Eindimensionales verwandelt in den Vektor 1, 1, also die Matrix mit zwei Zeilen und einer Spalte 1, 1, die hätte gerade als Range so eine schräge Diagonale hier. Und wenn ich jetzt was gemessen habe, was nicht auf dieser Linie liegt und frage mich, was ist das Urbild, also welcher Punkt auf dieser, welcher Punkt würde, wenn ich ihn auf diese Gerade hier bringe, welcher würde dann diesen Messungen entsprechen, dann wäre das Naheliegende, wenn ich im Computer nur das hier erreichen kann, erstmal zu sagen, ich projiziere mir die Messung auf diese Gerade. Das heißt, ich würde mir hier die Orthogonalprojektion nehmen, hier irgendwo ein Y, und dann würde ich mein Y orthogonal auf das Erreichbare projizieren und dann hätte ich etwas, was erreichbar ist. Also wenn ich ein Gleichungssystem habe, was nicht lösbar ist, heißt das, die rechte Seite liegt nicht im Bildraum von meiner Matrix und dann projiziere ich sie mir eben auf den Bildraum von der Matrix, nehme das, was am nächsten dran liegt und noch im Bildraum ist und löse entsprechend damit das Gleichungssystem, dann habe ich mein Gleichungssystem bestmöglich gelöst. Das haben Sie in der Numerik als Moore-Penrose-Inverse kennengelernt. Die möchte ich Ihnen gerne aufs Unendlich-Dimensionale verallgemeinern. Was wir dafür noch brauchen, ist ein vernünftiger Umgang mit Unterräumen und ein vernünftiger Umgang mit Projektionen. Also Satz 2.5, was wir uns erstmal überlegen können, wenn wir einen Unterraum haben von x. Angenommen, das Ding ist, ich lasse hier eine kleine Lücke, die fülle ich gleich noch. Ein Unterraum von unserem Hilbertraum x, dann ist V mit dem Skalarprodukt aus x auch selbst ein Hilbertraum. Nun, dass es ein Skalarproduktraum ist, ist klar. Also wenn Sie ein Skalarprodukt haben auf einem großen Raum und Sie gucken sich das jetzt an auf einem Unterraum, also auf einem Teilvektorraum, dann gelten diese ganzen Skalarproduktaxiome, die gelten ja für alle Vektoren, die Sie einsetzen aus dem großen Raum. Entsprechend gelten die auch alle, wenn Sie weniger Vektoren einsetzen aus dem kleineren Raum. Also Bilinearität auf großem Raum heißt ja Bilinearität auch auf kleinerem Raum. Sie haben eine Positivität, haben Sie weiterhin. Sie haben, ja, genau, damit haben Sie an der Stelle alles, was Sie brauchen für die Skalarprodukteigenschaften. Hilbertraum hat noch ein bisschen mehr als die Skalarprodukteigenschaften. Da hätten Sie auch noch die Vollständigkeit. Das heißt, wenn Sie eine Cauchy-Folge haben bezüglich der Norm, die dadurch kommt, dann wäre das x wäre vollständig. Also jede Cauchy-Folge konvergiert auch in x. Wie ist das mit dem Unterraum? Angenommen, Sie haben in dem Unterraum eine Cauchy-Folge und haben auf dem Unterraum dasselbe Skalarprodukt, dieselbe Norm genommen wie in dem großen Raum. Dann haben Sie Ihre Cauchy-Folge in V. Diese Cauchy-Folge in V hat einen Grenzwert in x, weil x ist ja abgeschlossen. Das heißt, die Frage ist jetzt noch, sind die Grenzwerte von den Cauchy-Folgen, die in x, die gibt es schon, aber liegen die dann auch in V? Das heißt, Sie haben Ihre Folge, die liegt komplett in V, die konvergiert in x gegen irgendetwas. Und jetzt die Frage, liegt der Grenzwert der Folge, liegt der auch noch in dem Unterraum drin? Naja, das ist gerade der Begriff der Abgeschlossenheit. Abgeschlossenheit von einem Raum bedeutet, dass Grenzwerte von Folgen auch noch da drin liegen. Das heißt, wenn mein Unterraum auch noch abgeschlossen ist, das ist wieder sowas, im Endlichdimensionalen ist jeder Vektorraum automatisch abgeschlossen, aber im Unendlichdimensionalen können Sie sich wieder Beispiele überlegen, wo Sie einen Unterraum haben, der nicht abgeschlossen wäre. Aber wenn Sie die Abgeschlossenheit noch haben, also wenn garantiert ist, dass Grenzwerte von Folgen, wo Sie schon wissen, dass sie konvergieren, dass die den Unterraum nicht verlassen, dann sind die Unterräume auch wieder selber Hilberträume. Das werden wir brauchen. Beweis ist klar. Das Skalarprodukt auf x ist Skalarprodukt in V und Vollständigkeit von V folgt aus Vollständigkeit von x. Damit hat jede Cauchy-Folge schon mal ein Limes. Jetzt könnte er noch außerhalb von V liegen. Aber wenn V abgeschlossen ist, dann liegen Limites von Folgen mit drin und Abgeschlossenheit von V. Und wenn wir das haben, dann können wir uns tatsächlich diese Orthogonalprojektionen überlegen, also Definition und Satz 2,6. Angenommen, wir haben einen Unterraum V aus x, der sei ja unter Umständen abgeschlossen, unter Umständen nicht abgeschlossen. Das, worauf wir später anwenden möchten, ist das Bild von irgend so einem linearen, unendlich-dimensionalen Operator. Und dann ist erstmal nicht klar, ob der Unterraum, der da rauskommt, abgeschlossen ist oder nicht. Und es wird tatsächlich einen Unterschied machen. Also V in x sei ein, ich schreibe das mal so, nicht notwendigerweise abgeschlossener, also kann abgeschlossen sein, aber kann aber auch nicht sein. Nicht notwendigerweise abgeschlossener, damit Sie nicht denken, der ist jetzt automatisch abgeschlossen, weil das im letzten Satz war. Also hier muss er nicht abgeschlossen sein. Ein nicht notwendigerweise abgeschlossener Unterraum. Dann definieren wir die Projektion auf V soll sein eine lineare Abbildung von Vektoren in x, wiederum nach x, und die soll gerade so sein, dass sie jedem x die Bestapproximation in V zuordnet. Also bleiben wir bei dem Bild hier, wir machen es erstmal für einen beliebigen Unterraum, später wird es der Bildraum von einem Operator sein. Wir haben hier irgendeinen linearen Unterraum, wir haben einen eindimensionalen linearen Unterraum in unserer zweidimensionalen Tafelebene und ich möchte mir gerne die Bestapproximation von einem zweidimensionalen Punkt auf diesen eindimensionalen Unterraum definieren, also einen Projektionsoperator PV, der soll definiert werden dadurch, dass er sagt, PV von x sei dasjenige V, wobei das V gerade das argmin, also dasjenige Ding sei, was mir das folgende Funktional minimiert. Ich nehme mir hier von allen V Schlangen, das Ziel V soll ja schon so heißen, von allen V Schlangen, die ich ausprobieren könnte, soll das V mir am nächsten an dem x dran liegen. Also ich gucke mir alle V Schlangen an in Groß V und dann gucke ich mir an, welches von diesen V Schlangen in Groß V, welches liegt davon am nächsten an dem x. Also ich habe hier meinen Raum Groß V, da liegen ganz viele kleine V-Schlange drin und dasjenige V-Schlange, was am allernächsten an, wir sind mit x gestartet, das heißt dieser Punkt hier ist jetzt x und der rote Punkt hier, das ist das, was ich als das V definiere, das ist gerade die Projektion von x auf das V. Ja, und jetzt gibt es einen Punkt, eine Feinheit, die wieder sich unterscheidet dadurch, dass wir jetzt im Unendlich-Dimensionalen sind. Also das können Sie im Endlich-Dimensionalen genau so definieren und dann kann man sich überlegen, im Endlich-Dimensionalen, das Ding ist doch wohl definiert, es gibt dieses Argmin und es ist eindeutig festgelegt sogar. Im Unendlich-Dimensionalen kann dieses Problem auftreten, dass so ein Raum, so ein linearer Unterraum, dass der nicht abgeschlossen ist. Das heißt, da haben Sie dadurch, dass Sie unendlich viele Dimensionen haben, können Sie da sowas haben, was ich Ihnen, ich kann Ihnen das nicht malen, weil ich bin schon schlecht ab 3 Dimensionen, das heißt unendlich Dimensionen, da hört es dann ganz auf. Also ich kann Ihnen keinen unendlich dimensionalen Teilraum von einem unendlich dimensionalen Raum malen. Wenn Sie mir einfach glauben, also wenn Sie sich vorstellen, diese Linie, die wäre nicht abgeschlossen. Also die hätte, stellen Sie sich vor, die hätte hier so eine kleine Hülle drumherum und der Rand würde eben nicht mit dazugehören. Dann hätten Sie das Problem, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie sich dem Rand nähern, liegen Sie immer näher an dem x dran, aber der Punkt, der am nächsten an dem x dran liegt, der wäre gerade auf dem Rand, das heißt, der würde nicht mehr zu dem Unterraum gehören. Das heißt, wenn Sie nicht abgeschlossen sind, dann können Sie dieses Problem haben, Sie kommen zwar immer näher dran, aber dann der Punkt, der am nächsten liegt, gehört nicht mehr dazu. Und tatsächlich kann man sich überlegen, dann klappt das nicht mehr mit dieser Definition. Deswegen müssen wir die Definition ein bisschen abändern im Unendlich-Dimensionalen. Wenn wir im Unendlich-Dimensionalen auf den Unterraum projizieren wollen, dann können wir immer nur auf den Abschluss des Unterraums projizieren. Das heißt, es kann uns immer passieren, dass dieses V, was hier rauskommt, dass das etwas ist, was auch auf dem Rand von Groß V leben kann. Dementsprechend schreiben wir überall PV quer. Wir können immer nur auf den Abschluss von einem Unterraum definieren. Es ist nicht gesichert, dass dieses Atmen, was hier ist, dass das auch tatsächlich in dem off- und vielleicht nicht abgeschlossenen V drin liegt, sondern es liegt nur in dem Abschluss von dem Groß V mit drin. Also wir werden gleich beim Beweis sehen, warum wir das Ganze brauchen. Ja, PV quer, dann eben mit dem V quer dabei, das nennt man dann die orthogonale Projektion auf Groß V oder auf den Abschluss von Groß V. Dadurch, dass es ohne den Abschluss eh nicht klappt, hat sich es eingebürgert, einfach zu sagen, ich nenne es die Projektion auf Groß V, obwohl die Abbildung eigentlich nach V-Abschluss abbildet. Außerdem definieren wir das sogenannte orthogonale Komplement. Das wird irgendwas, wird diese Bestapproximation mit Orthogonalität zu tun haben. Im Endlichdimensionalen ist die Bestapproximation ja gerade das, wenn ich mich orthogonal auf meinen Unterraum zubewege. Das heißt, die Richtung, in die ich mich bewegen darf auf den Raum hin, wären gerade die Vektoren, die senkrecht stehen auf meinem Unterraum. Entsprechend geben wir dieser Menge einen Namen und sagen, das orthogonale Komplement V oben, so ein rechter Winkel, das sollen sein alle klein x und groß x, sodass das klein x auf dem ganzen Raum groß V senkrecht steht, also x im Skalarprodukt mit dem ganzen Raum groß V soll gleich 0 sein. Und das, was hier steht, das sei gerade so definiert, dass es bedeutet, x steht auf jedem einzelnen V gleich 0 für alle V in Groß V. Also dieses Groß, wenn ich sage, irgendein Ding steht senkrecht auf dem ganzen Unterraum, soll das bedeuten, es steht senkrecht auf jedem einzelnen Element des Unterraums. Und dann hat das Ganze die folgenden schönen Eigenschaften. Dann gilt erstmal das, was wir aus dem Endlichdimensionalen erwarten. Das ist das Tolle an dieser Vorstellung von, wenn wir sagen Funktionenräume, wir behandeln die Dinger nicht irgendwie ja, als Funktionen und arbeiten mit denen als Funktionen, sondern wir geben denen bewusst diese Hilbert-Raumstruktur. Also wir sagen, wir können Funktionen addieren, skalare Vielfache bilden. Damit haben wir einen Vektorraum, wir haben vielleicht eine Hilbert-Raumstruktur mit drauf, haben Vollständigkeit dabei. Das Tolle daran ist, dass wir jetzt diese Ideen aus der Geometrie letztlich rüberbringen können in die Analysis und sagen können, sowas wie die Orthogonalprojektion eine Bestapproximation hat jetzt was mit Orthogonalität zu tun. Bestapproximation nur in diesem Funktionssinne wäre erstmal, ich will eine Funktion zum Beispiel bestmöglich durch Polynome beschreiben oder ich möchte eine Funktion bestmöglich durch die Funktionen beschreiben, die ich im Computer rauskriege bei einem gewissen Simulationsprozess. Und dieses bestmögliche Beschreiben, was erstmal ein abstraktes Optimierungsproblem ist, das kriegt damit auf einmal eine Struktur von so einer Orthogonalprojektion. Und es gilt tatsächlich der Zusammenhang auch im Unendlichdimensionalen, den wir aus dem Endlichdimensionalen erwarten, die Bestapproximation von einem x auf v, also dasjenige v, was in v quer drin liegt und was am nächsten dran liegt an x, das ist eindeutig dadurch gekennzeichnet, dass es zum einen natürlich in v quer drin liegt und dass es erfüllt, v minus x liegt in v quer senkrecht. Das heißt, dieses ein- bis zweidimensionale Bild hier, das gilt auch noch in unendlich dimensionalen Funktionenräumen. Das v, was am nächsten dran liegt an dem x, ist gerade das, wo die Verbindungslinie von x und v senkrecht steht auf dem v. Das heißt, wir können diese Bestapproximation über Orthogonalität, die können wir auch machen, um zu Funktionen eine bestapproximierende andere Funktion zu finden. Das heißt aber auch, insbesondere ist also der Bildraum von PV quer, alles was da rauskommen kann, das ist gerade ganz V quer, denn wenn Sie schon etwas haben, also wenn Sie sich ein X einsetzen, was schon in V quer liegt, dann ist es einfach v, dann ist es einfach das x selber, was hier rauskommt. Denn das x liegt ja dann in v quer und x minus x ist 0, ist also insbesondere senkrecht da drauf. Das heißt, jedes Ding in v quer kommt auch raus bei der Projektion, umgekehrt kommt nicht mehr raus bei der Projektion. Also das Bild dieser Abbildung, die ist tatsächlich gleich v quer. Und das ist ebenfalls der Kern von dieser Abbildung PV quer. Das ist ebenfalls leicht zu beschreiben. Das ist nämlich gerade V quer senkrecht. Und ich sehe gerade, ja, ich habe es da oben mit versteckt. Lassen Sie mich darauf hinweisen. So wie wir das PV quer definiert haben, ist erstmal gar nicht klar, dass es eine lineare Abbildung ist. Also es ist Teil von diesen Definitionen und Satz. Die Definition ist, dass wir es so definiert haben. Die Tatsache, dass es ein linearer, stetiger Operator ist, ist Teil des Satzteiles. Das heißt, das werden wir zu beweisen haben im Beweis. Es ist nicht offensichtlich, wenn Sie ein Minimierungsproblem lösen, dass dieses Minimierungsproblem, der Lösung des Minimierungsproblems linear und stetig von dem abhängt, was Sie da am Anfang eingesetzt haben. Im Gegenteil, das sieht erstmal überraschend aus, dass so ein kompliziertes Ding, ich meine, Norm ist ja jetzt auch nichts Lineares, dass so ein kompliziertes Ding einfach linear und stetig von dem x abhängt, was wir hier eingesetzt haben. Aber wir haben es hier mit drin in der Behauptung, also das Ding ist linear und stetig, werden wir mit beweisen, dass es das tatsächlich ist. Für lineare, stetige Operatoren definieren wir wie in der linearen Algebra den Bildraum als den Vektorraum von allem, was rauskommen kann, also die Menge aller pv quer x. Wir werden sehen, das ist gerade v quer. Der Kern, werden wir sehen, ist gerade v quer senkrecht. Also das, was geschluckt wird von dieser Projektion, ist gerade ja, da im Zweidimensionalen die Dimension, die senkrecht steht auf dem Ding, auf das ich projiziert habe. Die Zeit ein bisschen im Auge. Den Beweis schaffe ich eh nicht mehr, dann bringe ich Ihnen gerade die anderen Teile von dem Satz aber wenigstens noch. Und nächste Woche gehen wir dann nacheinander durch und beweisen sie. Also Teil B. Ich muss nicht V quer senkrecht immer schreiben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass V senkrecht und V quer senkrecht ist beides dasselbe. Also ob ich von einem Abschluss eines Vektorraums das orthogonale Komplement nehme oder von dem Vektorraum selber, ohne den Abschluss zu bilden, das ist fürs orthogonale Komplement egal. Außerdem gilt ja sowas Ähnliches wie das, was Sie aus der linearen Algebra kennen. Sie können mit dem orthogonalen Komplement können Sie sich das ergänzen zum ganzen Raum, also V-Abschluss plus V-orthogonales Komplement. Es gibt eben gerade den kompletten Raum. Außerdem können Sie, wenn Sie einen Unterraum zweimal abschließen, also das orthogonale Komplement vom orthogonalen Komplement, das ist gerade wieder der ursprüngliche Raum mit einer kleinen Feinheit, also so rum gilt es sicherlich, dass alles, was in V ist, steht senkrecht auf allem, was senkrecht auf V steht. Tatsächlich ist aber, sehen Sie aus B, ist das, was hier rauskommt, wenn Sie zweimal das orthogonale Komplement nehmen, dann haben Sie tatsächlich den Abschluss, den Rand von V, wenn der noch nicht drin war, dann haben Sie den mit dazu genommen. Und zwei weitere Sätze, die Sie wahrscheinlich aus der linearen Algebra kennen oder vielleicht auch aus der Numerik kennen, da machen wir die oft auch. Wenn Sie eine lineare Abbildung haben von x nach y, dann gibt es eine schöne Beziehung zwischen dem Bild und Kern von A und A Stern. Dann ist nämlich gerade der Kern von A Stern, das ist gleich das Bild von A senkrecht. Das kennen Sie aus der linearen Algebra von Matrizen. Das gilt auch im Unendlich-Dimensionalen und es gilt auch das entsprechende Analogon umgekehrt. Sie haben nämlich außerdem für A linear und stetig von x nach y ist das Bild von A Stern gleich der Kern von A senkrecht und bei beiden Dingern müssen Sie nur aufpassen, wie ist das mit dem Abschluss. Also der einzige Unterschied beim Unendlichdimensionalen ist, dass der Abschluss unter Umständen nicht dazugehört zu einem Vektorraum. Das heißt, Range A, das orthogonale Komplement, da werden wir sehen, das wird immer automatisch abgeschlossen sein. Das heißt, die rechte Seite ist immer automatisch abgeschlossen. Die linke Seite, das Kern von A Stern, ist auch automatisch abgeschlossen. Denn es ist das Urbild einer stetigen Abbildung A Stern von der einelementigen Menge, die nur die Null enthält. Kern ist das Urbild der Null, ist also automatisch eine abgeschlossene Menge. Aber das Bild von A Stern, das ist etwas, was nicht unbedingt abgeschlossen sein muss. Und dieses Bild von A Stern, deswegen gilt an dieser Stelle bei F tatsächlich nicht genau die Analogie aus dem Endlichdimensional, sondern was hier rauskommt, ist gerade noch der Abschluss von Range von A Stern. Und wenn wir das haben, dann können wir damit unter Kontrolle kriegen, was passiert, wenn wir ein Problem lösen wollen, was nicht lösbar ist. Wenn wir ein nicht lösbares Problem haben, dann projizieren wir, dann glauben wir daran, bei den inversen Problemen typischerweise die Nichtlösbarkeit liegt daran, dass unsere Messungen Messfehler enthalten. Stellen Sie sich vor, Sie schicken denselben Röntgenstrahl zweimal durch den Patienten durch und dann kommt jedes Mal was anderes raus, weil also auch auf demselben Weg kommt jedes Mal was anderes raus, weil Sie es jedes Mal ein bisschen vermessen. Dann haben Sie schon mathematisch eine Nichtlösbarkeit, weil sich die beiden Messungen widersprechen. Aber die ist natürlich nicht, die ist nicht echt, die ist, ne, das ist quasi ein akademisches Problem der Nichtlösbarkeit. Was Sie in der Praxis machen würden, Sie nehmen zum Beispiel den Mittelwert der beiden Messungen, dann haben Sie wahrscheinlich weniger Fehler als auf jedem Einzelnen. Also mehr Messungen schaffen Ihnen eine Nichtlösbarkeit mathematisch, sind aber physikalisch total sinnvoll, weil sie Ihnen eine Redundanz schaffen. Für dieses berühmte Bild vom schwarzen Loch sind Millionen und Milliarden von Messungen miteinander kombiniert worden, um das bisschen Information, was Sie noch enthalten, von dem Rauschen zu befreien. Also Sie machen typischerweise in der Praxis, messen Sie unglaublich oft und mitteln daraus, um das Ganze, Ihr Signal-Noise-Ratio zu verbessern. Mathematisch hätten Sie aber eigentlich eine Nichtlösbarkeit mit drin. Also was machen wir? Wir nehmen uns unsere Daten, die eigentlich nicht erreichbar sind von der Simulation, weil sie ein bisschen Messfehler haben, und dann bewegen wir uns in die Richtung, was ist denn erreichbar? Was wären denn mögliche Daten ohne Messfehler? Das heißt, wir nehmen ein orthogonales Komplement von, wenn wir gerne ax gleich y lösen möchten und das y liegt nicht im Range von a, dann projizieren wir das y erstmal auf den Range von a. Und mit dem Range von a können wir vernünftig umgehen über diese Arten von Gesetzmäßigkeiten. Damit können wir das schön charakterisieren, wie diese Projektion darauf aussieht. Wir werden letztlich sowas herleiten können wie die gaußschen Normalengleichungen, die Sie aus der Numerik vielleicht kennen, dass die auch entsprechend im Unendlichdimensionalen gelten. Ja, das Ganze werden wir noch beweisen müssen, dass das wirklich gilt und sehen, wie uns das weiterhilft, um solche Probleme dann wirklich zu lösen. Und das dann alles ab nächster Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.